Liebe Zuschauer, wir beginnen das Abendprogramm im Ersten mit dem amerikanischen Science-Fiction-Film Das Schwarze Loch. Eine Gruppe von Astronauten gerät in tödliche Gefahr, als sie dem Raumschiff eines skrupellosen Wissenschaftlers begegnet, der von der Entdeckung neuer Welten in der Tiefe des Universums träumt.
Herzlich willkommen im schwarzen Hals, in Data seinem schwarzen Hals. Ihr hörtet soeben die wundervolle Stimme von Heidrun von Gössel aus der Vergangenheit, aus der Vergangenheit, der nicht allzu fernen Vergangenheit, einer Vergangenheit, einer Zeit, als es noch Fernsehansagen gab. Jawohl, so war das. 1986 hat Heidrun von Gössel den Film angesagt, den wir heute besprechen. Und dazu habe ich einen Gast, der auch genauso wie ich aus jener fernen Vergangenheit kommt, weil er nämlich alt genug ist, um sich daran auch noch zu erinnern, der mir dieses schöne Stückchen auch vermittelt hat, das, was wir gerade gehört haben, diese schöne TV-Ansage. Und das ist der Frank, weil der Frank nämlich wie ich alt ist. Hallo Frank.
Hallo, ich bin doch ein bisschen älter, du bist ein ganz junger Kerl noch. Ach komm. Freut mich wieder dabei zu sein.
So viel älter kannst du nicht sein.
Und, oder, wer weiß.
Wer weiß.
Aber die Ansagerin, das ist tatsächlich auch was ich heutzutage vermisse. Und hast du auch schon mal was von der Absage des Schwarzen Loches, über das wir gleich sprechen, gehört?
Nee.
Ich glaube, das war aber, als das irgendwann im Dritten lief oder sowas, da hat die Ansagerin gesagt, ich glaube, Birgit Schrowange war das, habe ich gelesen, das war das Schwarze Loch und sie sahen den Spielfilm Das Schwarze Loch und jetzt hören sie Mainz, wie es singt und lacht. Es ist leider nicht mehr zu finden, aber ach, es ist schade. Tatsächlich so passiert.
Ach, wie schade. Gut. Oh mein Gott. Was für ein Kontrast. Nein. Schrecklich. Oh, das Schwarze Loch. Aus welchem Jahr? 1979, glaube ich?
1979 ist es erschienen und wir sind aber leider erst neun Monate später, 1980, in den Genuss dieses Films gekommen.
Ja, ich habe mich auch überlegt, 86, aber wann habe ich tatsächlich das Schwarze Loch zum ersten Mal gesehen? Das müsste 1980 gewesen sein, weil ich in der Grundschule darüber mit meinen Freunden geredet habe. Da war ich also, ich bin Jahrgang 73, da müsste ich in der ersten Klasse gewesen sein. Oder zweite Klasse ungefähr.
Und ich habe ihn auf jeden Fall im Kino gesehen, da ich Jahrgang 65 bin und, und schon ein paar Jahre älter
natürlich,
war.
Natürlich, klar, im Kino. Ja, ich habe nicht ans Kino gedacht, richtig. Der kam natürlich dann nicht
im
18,
Kino heraus, ja.
Nicht 18, 1980 im Fernsehen.
Kino, im Fernsehen kam er 86.
Da war ich dann nicht mehr in der Grundschule, da habe ich den dann schon im Gymnasium gesehen. Interessant, also das sind meine Erinnerungen, gehen da ein bisschen durcheinander, aber kann trotzdem sein, weil ich weiß, dass ich ihn bei meiner Oma gesehen habe und ich habe immer am Wochenende bei meiner Oma übernachtet und habe da mit meinem besten Freund damals gerne dann solche Filme am nächsten Tag dann nachgespielt, wenn man sowas gesehen hat. Und das Schwarze Loch, das hat uns da sehr gepackt und das verbinde ich tatsächlich dieses erste Mal, das Schwarze Loch schauen, mit dem Fernseher und dem Wohnzimmer meiner Großeltern. 86. Ja, wie die Ansage. Hätte ich gedacht, das müsste schon eine Wiederholung gewesen sein.
Aber es ist eigentlich relativ früh, 6 Jahre später fürs damalige Fernsehen, dass so ein Film ins Kino kommt. Ja, es geht gerade so, aber es hat damals doch immer eine kleine Ewigkeit gedauert.
Ja, das stimmt bis allerdings.
Solche Filme kamen. Krieg der Sterne gab es da wahrscheinlich erst ein paar Jahre später noch.
Ja, ist gut möglich. Und das, obwohl das Schwarze Loch, das Schwarze Loch und Krieg der Sterne, sich sehr an Krieg der Sterne orientiert hat, wie man an einigen Stellen merkt, wie man auch aus der Produktionsgeschichte so erfahren hat, dass Star Wars das Schwarze Loch sehr stark beeinflusst hat.
Und man, stellenweise auf jeden Fall, ja.
Man merkt sehr stark. Ja, Ich habe jetzt keine Eckdaten vorbereitet. Hast du was?
Ja, wie gesagt, der Film kam 1979 ins Kino und bei uns 1980. Und Regie geführt hat Gary Nelson.
Mhm.
Und was ich noch wichtiger fand, die Musik war oder ist von John Barry.
Oh ja.
Wo ich ja schon immer ein großer Fan von war. Mhm. Und sogar mein erster Soundtrack, und ich höre ja wirklich nichts anderes wie Soundtracks, seitdem ich 10, 11 Jahre bin. Und den ersten Soundtrack, den ich gekauft habe damals, war auch von John Barry. Allerdings nicht das Schwarze Loch, sondern Star Crash, Sterne im Duell mit David Hasselhoff unter anderem.
Oh mein Gott, Abgründe der tun sich auf.
Der Film ist jetzt nicht einer der Highlights der Science-Fiction-Geschichte, obwohl ich ihn immer noch gerne gucke. Aber die Musik ist großartig, ganz im Gegensatz zu dem Film.
Das gibt es ja recht häufig, dass die schlimmsten Filme die tollsten Soundtracks haben. Großartig.
Aber die Besetzung des Films Das Schwarze Loch ist ja noch großartiger fast. Wenn ich nicht so ein Soundtrack-Fan, würde ich sagen, fast noch großartiger. Aber eine Hauptrolle sehen wir als bösen Menschen Dr. Hans Reinheit, gespielt von Maximilian Schell, der sich ja auch selbst synchronisiert und das auch sehr großartig. Das geht ja manchmal ein bisschen schief, aber...
Ja, ja. Ich möchte über da könnten wir über die Schurkenrolle, also die Definition Schurke, können wir reden, finde ich, weil es fällt mir schwer, ihn als den Bösewicht in dem Film zu sehen, obwohl das durchaus passen kann. Da können wir vielleicht später nochmal zurückkommen.
Ja, da hatte ich auch was zu sagen.
Ja.
Dann haben wir Anthony Perkins als Dr. Alex Duran, den wir auf jeden Fall aus Psycho hauptsächlich kennen. Und die meisten Filme, die er sonst so gemacht hat, habe ich festgestellt, habe ich nie gesehen. Ich kenne ihn wirklich hauptsächlich aus Psycho.
Ich auch.
Und dann war da noch ein Film mit Roger Moore, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Das war so ein Actionfilm damals. Wenn ich da drauf tippe, dann will ich das gerade schnell sehen. Da hat er noch mitgespielt.
Ja, aber ich kenne ihn auch nur aus Das Schwarze Loch und Psycho. Das stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Sprengkommando Atlantik, meine ich.
Ha.
Das ist so ein Film mit Roger Moore, wo sie so eine Gruppe auch bekannte Schauspieler sind. Und aber die anderen, er hat ja sehr viele Filme gemacht, aber es ist nichts, was ich wirklich groß gesehen habe. Und bei mir war immer so im Kopf, Anthony Perkins, klar kenne ich den. Das ist doch der aus Psycho und aus...
Ja.
Ja. Da verließ sie.
Das ist wohl wahr. Ja, erstaunlich, aber ich hatte ihn tatsächlich auch. Ja, geht mir ganz genauso.
Und als Captain Dan Holland sehen wir Robert Foster. Das ist einer, der mir gar nichts sagte und über den es auch sehr wenig zu finden gibt.
Auch so. Ich hatte zwar immer gedacht, dass ich das Gesicht irgendwoher kenne, aber ich glaube, wahrscheinlich verwechsel ich ihn einfach nur mit irgendjemandem anderem, weil ich den auch nur aus dem einen Film kenne. Dafür habe ich natürlich Das Schwarze Loch so oft gesehen, seit meiner Kindheit immer wieder, dass mir dieses Gesicht unglaublich präsent ist, aber
ja, das ist wie bei Joseph Bottoms, der Lieutenant Charles Peiser spricht. Das sind ja Captain Dan Holland und Charles Peiser sind ja die beiden Piloten in dem Raumschiff Palomino. Und auch über den die haben in Serien mal mitgespielt und sowas. Aber ich finde, die beiden sehen richtig aus wie Disney Hauptdarsteller.
Ja, tatsächlich, absolut.
Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum, aber die sehen so aus.
Ja, ich hatte sogar damals, als Kind hatte ich Schwierigkeiten, die auseinanderzuhalten, obwohl die schon deutlich verschiedene Gesichter haben, aber die waren für mich irgendwie austauschbar. Die anderen konnte ich alle unterscheiden. Nur die beiden, das waren halt die Piloten, die hatten beide auch diese weiße Uniform und die hatten auch irgendwie nur die waren halt die Piloten. Mehr waren die nicht so richtig. Und was waren so Austauschgesichter? Die hätten auch wirklich in jedem Disney-Komödie mitspielen können.
Ja, ich habe noch so an Herbie gedacht, da könnten sie auch mitspielen. Ja. Oder? Weil die hatten irgendwie so das Gesicht, als wenn das jemand ist, der in einem Disney-Film mitspielt.
Ganz genau so, ja, das stimmt. Toll.
Wen ich aber noch besser kannte, was habe ich aber auch erst sehr viele Jahre später herausgefunden, das ist Yvette Mimieux, die Dr. Kate McRae spielt. Und ich habe lange nicht gewusst, dass es wirklich die Schauspielerin ist, die in der Zeitmaschine eine der, wie heißen die noch? Eben habe ich es noch gewusst.
Eloy.
Die Eloy gespielt hat, ja. Vina hieß sie, glaube ich, ja.
Das ist Vina aus der Zeitmaschine?
Ach, hast du das? Aha.
Das war jetzt ein Aha-Moment, aber wirklich, weil ich es nicht, das wusste ich nicht.
Das hatte ich vor ein paar Jahren auch, diesen Aha-Moment. Ich denke, wow.
Das gibt's ja
weil
nicht.
Weil das sind ja beides Filme, die ich wirklich mindestens 5-mal im Jahr gucke. Und dass die so eine Verbindung haben, fand ich schon sehr überraschend.
Ist jetzt bei mir nicht ganz so häufig, zumindest nicht die Zeitmaschine. Habe ich jetzt nicht ganz so oft gesehen. Das Schwarze Loch sehe ich, sagen wir mal, alle 2 Jahre ungefähr, gehört aber definitiv zu den Filmen, die ich am häufigsten gesehen habe. Und auch die Zeitmaschine kenne ich, aber hätte ich im Leben jetzt nicht gedacht. Wahnsinn.
Aber wenn man es weiß, sieht man es.
Ja, klar, natürlich.
Ha. Etwas kürzere Haare, und das hat auch einen Grund, da kommen wir auch noch zu.
Ja. Oh Gott.
Und als Harry Booth haben wir Ernest Borgnine,
ja.
Das ist ja wirklich der, den wahrscheinlich jeder schon in unzähligen Filmen gesehen haben. Der ist so ein sympathischer Schauspieler. Und was ich gelesen habe, ist er nicht nur, sind nicht nur die Rollen sympathisch. Okay, hier ist er vielleicht gerade nicht ganz so sympathisch. Aber es soll ein sehr netter und sympathischer Mensch auch sein im Umgang.
Ja, Ernest Borgnine ist, das ist schon so ein Charaktertyp, den man irgendwie immer mag. Und es ist wirklich sogar schwer, ihn als Harry Booth nicht zu mögen, obwohl er eigentlich ein totaler Antityp ist und irgendwie auch von Anfang an so ein bisschen so ein bisschen suspekt vorkommt. Das ist so ein
bisschen am Rumnörgeln.
Man hat das Gefühl, der passt nicht so richtig da rein, und dann ist es ein Feigling oder ein Opportunist und so, und halt so ein, es ist so ein, der spielt einen Journalisten an Bord einer Weltraummission, in der auf einem Schiff, an dem ohnehin nur eine sehr kleine Crew ist. Warum schleppen die da einen Journalisten mit einem Reporter?
Das habe ich mich auch gefragt, was der da überhaupt zu suchen hat. Wenn man schon in so einem kleinen Schiff ist und da wirklich wichtige Positionen zu besetzen hat und da die Zahl der Besatzung begrenzt ist, dass man dann jemanden mitschleppt, der eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen hat.
Ja, man sieht ja ihn ja Reparaturen ausführen an einer Stelle, als die ihn havarieren. Und der scheint also schon etwas zu wissen. Der scheint also wenigstens einen Crashkurs mitgemacht zu haben. In so einer kleinen Crew muss eigentlich jeder alles können. Da müssen alle eierlegende Wollmilchsäue sein. Es muss wirklich, es kann ja nicht sein, bei 2 Piloten, dass die wirklich 12-Stunden-Schichten haben. Da muss also auch mal, müssen auch mal die Wissenschaftler oder eben auch mal Harry Booth an Steuer oder irgendwas machen. Und da ist es wirklich erstaunlich, dass das einfach ein Reporter ist. Gut, der berichtet dann darüber, aber wie sieht
vielleicht das? Hat dieses Schiff sehr reiche Sponsoren, die gerne jemanden dabei haben, der positiv über die Leute berichtet und über die Sponsoren.
Ja,
aber das wäre jetzt eine Vermutung.
Ich musste gerade an das große Rennen denken. Ich glaube, der Film heißt das, also mit Tony Curtis und Jack Lemmon, diese Komödie.
Das große Rennen rund um die Welt.
Genau. Da wurde das Rennen ja auch von einer Zeitung organisiert, und die haben dann auch ihre Reporterin losgeschickt oder die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, wo auch dieser Flug von einer Zeitung organisiert wurde. Und natürlich, das war jetzt auch so mein Gedanke, vielleicht war einfach diese Zeitung oder dieser Herausgeber, diese Presseagentur, News Agency, man denke da an, wie hieß er, Carver aus einem der Brosnan-Bond-Filme.
Genau, ja.
Reicht genug, um diese Weltraummission zu sponsern. Die ist ja auch deutlich kleiner als die Mission, die auf die Hans Reinhardt aufgebrochen ist. Die sind ja nur in seinem kleinen Schiff unterwegs. Und
die sind ja nur das Beiboot fast gegen das andere.
Aber hallo. Und dann muss da ein Reporter mit, der für den Daily Star berichtet oder den, was auch immer, den Heu- und Streuboten. Das Schwein von der Teil. Das gibt es tatsächlich. Der Heu- und Streubote ist eine Abzweigung der Mainpost in der Rhön. Heuboten und Streuboten sind eigentlich auf Bauernhöfen Trockenböden, wo das Heu und die Streu getrennt werden. Weil es aber der Heugrund ist, die Gegend ist da, die Zeitung kommt die als Heu- und Streuboten, der Heu- und Streubote heraus. Und diese Zeitung hat Harry Boos ins Feldall geschickt. So, jetzt haben wir es rausgefunden.
Ganz bestimmt.
Ja.
Bevor du das zusammenfährst, können wir vielleicht nochmal über die Produktion kurz ein bisschen sprechen, wie das dazu gekommen ist.
Denn ja,
die haben ja nicht erst ein, zwei Jahre vorher angefangen, sondern haben schon im Februar 1974 beschlossen, einen Science-Fiction-Film zu drehen von Disney. Und da sollte das Space Station One heißen und sollte ein Katastrophenfilm werden, weil das zu der Zeit ja unglaublich innen war und es sehr viele sehr erfolgreiche Katastrophenfilme gab, wie Poseidon und Inferno, Flammendes Inferno, die hießen alle Inferno und oder Erdbeben und der ganze Kram.
Ich finde ja immer noch, dass es eigentlich ein Katastrophenfilm ist.
Ist es teilweise auch. Es ist ein bisschen was durchgeblieben. Und das wurde immer wieder neu geschrieben, das Skript, das darüber zu sprechen, das würde schon alleine eine Podcast-Folge füllen. Aber irgendwann wurde das dann umbenannt in Probe One. Und der damalige Regisseur hat dann auch gesagt, ich hätte auch gern ein schwarzes Loch dabei. Und das haben sie dann da zusätzlich noch eingebaut. Und das Schiff sollte dann ja auch nicht so leer sein wie jetzt, sondern wenn Katastrophenfilm ist, müssen ja auch jede Menge Leute sterben. Das heißt, das war auch ziemlich belebt alles. Und dann schlief das alles wieder so ein bisschen ein und man hatte so ein bisschen Abstand genommen irgendwann davon, weil auch die Katastrophenfilme irgendwann nicht mehr so aktuell war und nicht mehr so erfolgreich. Aber dann kam Star Wars und dann fiel denen ein, sag mal, wir haben da doch noch irgendwas mit dem schwarzen Loch und irgendwas mit dem Raumschiff in der Schublade. Lass uns das doch nochmal umschreiben. Und irgendwann trat das schwarze Loch dann immer mehr in den Vordergrund und bis dann endgültig die Geschichte entstand, die wir jetzt kennen, nach unzähligen Umschreiben. Und manchmal merkt man das, glaube ich, auch so ein bisschen, dass da immer noch so ein paar, dass das tausendmal umgeschrieben wurde.
Man merkt das an einigen Stellen ganz stark. Da kommt auch tatsächlich die Musik mit rein. Aber das mit dem Katastrophenfilm, das ist tatsächlich so. Ich habe immer das Gefühl, wenn Action ist, so ab der zweiten Hälfte oder so letzten Ende des Films, da ist ja sehr viel Action. Wenn das Lasergeballer sind, wo sich die Helden gegen die Wachroboter Schießereien liefern müssen und irgendwelche Fluggefechte, dann merkt man, aha, hier wollten sie Star Wars kopieren. Wenn die vor irgendwas fliehen müssen, weil während das Raumschiff gerade zusammenbricht und Meteore durchs Weltraum rasen, dann ist es Katastrophenfilm. Und wenn es sich nach Katastrophenfilm anfühlt, hat es sich für mich schon immer richtig angefühlt. Auch schon als Kind, obwohl ich eigentlich als Kind natürlich Lasergefechte eigentlich hätte ich viel toller finden müssen. Aber irgendwie fand ich es viel spannender, wenn die vor was auf der Flucht waren, wenn es Katastrophenfilm-Feeling hatte. Weil dann ist es das schwarze Loch und das andere ist dann Star Wars.
Es passt irgendwie nicht so richtig da rein. Wir haben es aber dann irgendwie reingebaut, weil es gerade erfolgreich war.
Vielleicht machen wir das gerade wirklich mal hier kurz mit dem Soundtrack. Können wir da mal was festmachen, weil es ist einer der letzten Filme, der eine Ouvertüre hatte. Wo dann, wenn man das auf Disney streamt, sieht man die Ouvertüre. Das heißt, man hört die Ouvertüre, aber man sieht nichts, weil dann nur Schwarzbild ist. Das war bis dahin war das bei großen Filmen wirklich ganz häufig üblich, dass ein Film einfach mit einem Musikstück angefangen hat. Und nach dieser Ouvertüre setzt dann der Titel ein. Aber ich spiele jetzt mal erstmal die Ouvertüre von John Barry vor.
Thank you.
ich höre nur sowas gerne. Ja. Und ich bin auch, und ich würde es begrüßen, wenn die das bei größeren Filmen auf heutzutage noch machen würden. Aber in einer Zeit, wo die Leute später ins Kino kommen, um den Vorspann nicht sehen zu müssen, wäre das, glaube ich, verschenkte Zeit. und die Menschen von heute oder jüngere Leute würden wahrscheinlich nur denken, der Projektor ist kaputt. Das Bild geht nicht. Aber ich fand das bei so großen Filmen, es muss jetzt nicht bei jedem Actionfilm oder sowas, brauche ich keine Ouvertüre, aber bei so imposanten Filmen ist das immer toll, wenn man sich so ein bisschen einstimmen kann auf den Film, bevor es einfach so anfängt. Das war bei Ben-Hur und so. Und auch wenn man diesen hier im Kino gesehen hat, konnte man 2 Wochen vorher auch einen Film mit Ouvertüre sehen.
Aha. Was war das?
Das war Star Trek The Motion Picture.
Ach, natürlich, ja klar. Ja.
Der lief 2 Wochen vorher.
Klar, natürlich. Ja.
Die auch gedacht haben, wir machen mal was, weil Star Wars lief.
Es ist halt auch wirklich ein Stück, das einem unglaublich starke Star Wars Vibes gibt. Also dieses hier, das ist so stark Star Wars. Und das Verrückte ist, im Fernsehen, glaube ich, lief das nicht. Zumindest habe ich das auf der
da war es weg.
Habe ich das auf der Videoaufnahme, auf der Videokassette, die wir so oft geschaut haben, bis sie irgendwann echt das Bild nur noch gegrieselt hat, war das nicht drauf. Und als ich Jahre später irgendwo auf dem Flohmarkt irgend so ein Sampler, so eine LP gefunden habe, die schönsten Science-Fiction-Soundtracks, und ich dachte, oh, das schwarze Loch, oh, wie toll, ich habe mich so gefreut, das schwarze Loch. Und ich lege die Platte auf und höre dieses Stück und ich dachte erstmal, was ist das denn? Ja, es kommt mir jetzt irgendwie, aber das ist doch Star Wars. Nee, Moment, doch, das habe ich auch im schwarzen Loch, aber das ist doch nicht die Musik von der schwarze Loch. Das ist es doch nicht. Das, was ich tatsächlich mit dem schwarzen Loch immer verbunden habe, das ist dann das hier. Das ist jetzt der Main-Title, aber der wiederholt sich sehr oft. Was ich stärker eigentlich sind die End-Credits. Da kommt das auch nochmal, aber ich spiele jetzt hier mal den Main-Title direkt vor, der im Film direkt im Anschluss kommt. Wenn man so am Schluss diese dumpfen Töne bam, 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 von der Ouvertüre hört, dann setzt das hier in die Titelmusik ein.
Wow.
Und das ist die Musik, die verbinde ich mit dem schwarzen Loch. Ja. Das ist dieses.
Kurz bevor ich was da sage, das andere, dieses Actionstück, das ist ja auch das, was du am Anfang so schön gespielt hast, genau. Wollte ich nochmal kurz erwähnen. Aber jetzt dieses hier.
Ich habe auch diesmal ein anderes, noch ein echtes Outro. Diesmal ein Intro und ein Outro. Das ist jetzt keine große Überraschung mehr sein, was das dann wird am Schluss. Aber ich kann es mir nicht nehmen. Nein, das ist die Musik und das ist düster und das ist gefährlich und das ist tragisch. Das ist nicht die Ouvertüre, und dieses Thema kommt ja immer wieder im Film, wenn sie später auf Kate retten oder sich mit den Robotern schießen, dann kommt diese fantastische Abenteuermusik à la Star Wars. Und das hier ist das schwarze Loch, das ist die Katastrophe, das ist die Naturgewalt, das ist die düstere Gefahr. Und das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und das ist für mich das schwarze Loch. Das drückt diese Musik, die drückt das so viel stärker aus als als die Fanfaren Star Warsige Musik.
Ja, diese Action Musik, die du vorhin angespielt hast, die mag ich auch sehr gerne. Aber das ist ein Stück und das kommt immer eins zu eins genau gleich wieder, wenn eine Action Szene kommt. Aber dieses hier, und ich mag es auch sehr gerne, aber diese andere Musik von eben, finde ich, das ist ein Meisterwerk. Das ist wirklich unglaublich. Also da kann ich mich nie dran satt hören. Und das kommt auch immer wieder, wenn sie zum Beispiel bei dem Stück Zero Gravity, heißt das auf der LP, das erste Mal an der Cygnus vorbeifliegen. Da finde ich es noch fast am besten eigentlich an dieser Stelle. Und da ist es in abgewandelter Form aber immer. Es ist nicht genau gleich wie dieses andere Stück. Es wird immer nochmal in anderen Rhythmus gebracht und passend zur Szene eingespielt, während das andere immer nur gleich ist.
Ja.
Und das finde ich immer so schön. Und das,
bei Zero Gravity ist es, glaube ich, schneller abgespielt. Da ist das Tempo schneller. Beim Endcredits ist es, glaube ich, noch etwas getragener, aber da sind die Instrumente auch wieder anders. Genau, es ist mir auch aufgefallen, dieses Stück wird immer variiert. Während das Actionstück einfach nur tatsächlich einfach immer wieder kommt. Ob es passt oder nicht. Man hat auch immer das Gefühl,
das passt eigentlich nicht. Das hat mich schon damals genervt. Ja. Wenn sie das in ein bisschen abgewandelter Form, dass es besser zur Szene passt und sowas eingebracht hätten, wäre es auch gleich wieder was ganz anderes gewesen, als wenn du genau, dieses ist ja auch so prägnant, dieses Stück, dass selbst Leute, die nicht auf die Filmmusik achten, immer hören, oh, da ist dieses Musikstück wieder. Das ist immer gleich, das hört jeder und das ist doof.
Es gibt so zwei Stellen, wo mir das auch sehr stark aufgefallen ist. Ich komme ja gleich nochmal zum Inhalt, aber wir greifen da mal ein bisschen vor. Wenn sie sich mit den Wachrobotern schießen und dann sind da Vincent und Bob, unsere beiden kleinen knuffigen Roboter, die da rumfliegen und Kapriolen schlagen und schießen, da ist dieses Stück, da passt wenigstens, da soll wenigstens so diese bisschen lustige Abenteuer-Action-Stimmung herrschen, da passt das, aber wenn sie vorher Kate aus dieser Maschine retten, die sie quasi
umwandeln sollen,
einen Roboter, die sie lobotomisieren sollen, da ist dann auch diese Actionmusik, diese heroische Actionmusik, die passt so gar nicht dazu. Da wäre was.
Nee, sie wird gerettet und tatata. Das war auch irgendwie so.
Genau, sie wird gerettet und tatata. Das ist es. Und das hat damals schon gestört und das stört mich heute auch immer noch.
Ja, das ist richtig. Ja. Das ist gerade so eine gruselige Szene eigentlich und dann wirst du da voll rausgehauen plötzlich und dann ist alles wieder gut von einer Sekunde auf die anderen, ohne diese Szene so ein bisschen mehr auszukosten.
Ja, das genau, das ist alles gut, weil ist ja ein Abenteuer. So, jetzt sind wir irgendwie gerade von der Produktion über die Musik gekommen.
Ja, wir springen gerade ein bisschen.
Tut mir leid. Haben wir noch zur Produktion große Dinge zu sagen oder könnten wir die später mal so ein bisschen
einbauen? Ja, das kann man so einbauen, aber sonst wüsste ich jetzt auch nichts Großes.
Dann würde ich nämlich, jetzt tatsächlich gerne zum Inhalt kommen, weil dann müssen wir nicht immer sagen, wir greifen jetzt vor, dann wisst ihr, falls ihr da draußen, falls ihr den Film nämlich nicht gesehen habt, auch worum es geht, worüber wir jetzt hier reden.
Jetzt sind wir schon halb durch und jetzt können wir auch mal erzählen, worum es überhaupt geht.
Das habe ich in letzter Zeit auch häufiger geschafft. Das ist kein Novum in diesem Podcast mehr. So, mal schauen, wo habe ich denn, ich habe mir was vorbereitet.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Wir von der Maus, wir haben da mal nachgefragt. Da. Moment, jetzt brauche ich erst nochmal was.
Einen Schluck.
Weil sonst klebt der Mund immer so unangenehm. Ich habe wieder meinen leckeren Espresso Tonic hier am Start.
Wow. Ich trinke Holunder Fassbrause. Das ist auch schön.
Auch gut. Kann man auch nicht meckern. So, das schwarze Loch. Inhalt steht hier.
Das
es steht da, also lese ich es vor. Mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Gibt's ja wohl nicht. Moment, ich muss mich mal. Ich hätte doch sogar noch Taschentücher. Meine Nase ist verstopft. Das passiert alles, wenn man es nicht braucht. In der Nabelshow.
Dient alles zur Unterhaltung.
Dient alles zur Unterhaltung. In der Nabelshow bleibt das immer drin. Und diesmal auch. So, habt ihr jetzt davon. Die USS Palomino, ein kompaktes kleines Raumschiff mit einer Crew von 7 Menschen, 2 Astronauten, Dan Holland, Charlie Peiser, 2 Wissenschaftler, Dr. Alex Durant und Dr. Kate McRae, ein Journalist, Harry Booth und Vincent, ein trolliger, superschlauer Roboter, stoßen während ihrer Mission auf der Suche nach Leben in den Tiefen des Weltalls auf etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Direkt vor dem größten schwarzen Loch, das je entdeckt wurde, befindet sich in absoluter Bewegungslosigkeit ein scheinbar verlassenes, ziemlich beeindruckendes Raumschiff, das es irgendwie schafft, der ungeheuren Anziehungskraft des schwarzen Lochs zu trotzen. Die USS Cygnus, die vor 2 Jahrzehnten zu eben derselben Mission aufgebrochen, muss das heißen. Muss das so heißen?
Aufbrach.
Das ist jetzt wie allerdings. Allerdings. Irgendwann hat es keine Bedeutung mehr.
Da wollte ich auch noch was zu sagen, aber das mache ich hinterher.
Das machen wir am Schluss. Allerdings. Aufgebrochen und seitdem verschollen war. Die Palomino selbst kann nur mit einiger Mühe und Schäden dem Sog des schwarzen Lochs entkommen und sich auf die plötzlich gar nicht mehr so besonders verlassen scheinende Cygnus retten. An Bord des großen Schiffs geht es einigermaßen seltsam zu. Außer einem Haufen stummer, unheimlicher Roboter scheint der einzige überlebende Mensch der Besatzung der exzentrische, geniale Dr. Hans Reinhardt zu sein, der damalige Leiter der Expedition. Alle anderen Besatzungsmitglieder sind, nach Reinhardts Aussage zumindest, vor 20 Jahren nach einem schweren Schiffsschaden in Richtung Erde aufgebrochen und haben es wohl nie nach Hause geschafft. Schade, es war eine gute Crew. Sagte. So, ach, schade, war eine gute Crew. Ich dachte mir auch, ja, naja. Ein Gemütsmensch. Einzig Dr. Reinhardt und sein erster Offizier, Frank McRae, der Vater von Kate, blieben an Bord zurück. Kates Hoffnung muss Reinhardt enttäuschen. Ihr Vater ist schon seit Jahren tot. Obwohl die Offiziere der Palomino Reinhardt eine Mitfahrgelegenheit nach Hause anbieten, lehnt dieser ab. Ihn zieht nichts mehr zur Erde. Er hat seine Bestimmung hier im All gefunden, hier vor dem schwarzen Loch, das er zu erforschen gedenkt. Mehr noch, während eines eleganten Abendessen, enthüllt Reinhardt seinen Gästen seine wahren Pläne. Er will mit der Cygnus in das schwarze Loch fliegen. Hinein, hinein, hindurch. Und darüber hinaus. Wichtiger Teil.
Herum, herum, drüber, drunter und durch. Und das war Grobi. Entschuldigung.
Königswinter, nicht davor und nicht dahinter. So, währenddessen freundet sich Vincent mit einem, nach einem freundschaftlichen, Anführungszeichen, Laserduell gegen ein paar unheimliche Roboterwachen mit Bob an, einem zerbeulten und in die Jahre gekommenen Vorgängermodell seiner eigenen Baureihe, der ihn in einem vertraulichen Moment über die wahre Geschichte aufklärt. Die Crew der Cygnus ist mitnichten im Weltall verschollen. Sie ist nach wie vor an Bord. Reinhardt hatte sie nach einer von Frank McRae angeführten, niedergeschlagenen Meuterei allesamt in seelenlose Roboter-Zombies umgewandelt. Jawohl. Die Situation spitzt sich zu. Es wird brenzlig. Während Kate und Alex noch mit Reinhardt Pläne schmieden, wie sie seinen Flug beobachten und ob Alex nicht anschließen könnte, klären Bob und Vincent den Rest der Crew über die wahren Begebenheiten auf. Reinhardt schöpft Verdacht. Sein riesiger, roter Killerroboter Maximilian schreddert Reinhardt-Fanboy Alex. Kate wird von Reinhardt entführt und in die Zombifizierungsmaschine gesteckt. Dan und die anderen kommen zur Rettung. Es kommt zu wilden Schießereien mit den Wachrobotern. Feigling Harry will sich heimlich still und leise mit der Palomino davonmachen und bringt damit nicht nur sich selbst um, er zerstört auch die Palomino und beschädigt die Cygnus. Wilde Flucht zum Scout-Schiff, der vermeintlich einzigen Möglichkeit zu entkommen. Verfolgungsjagden, Schießereien mit den Wachrobotern. Maximilian wird von Vincent im Zweikampf besiegt. Bob stirbt den Heldentod. Reinhard stirbt einen banalen, sinnlosen Tod unter einem herabstürzenden Monitor. Und zu allem Überfluss kommt auch noch ein Meteorschwarm vorbei. Meteor, nicht Meteoriten, bitteschön. Der vom schwarzen Loch angesogen wird und auf dem Weg in den gewaltigen Schlund mal eben die mit einem Mal reichlich zerbrechliche Cygnus zertrümmert. Zu guter Letzt bleibt Dan, Charlie, Kate und Vincent nur ein einziger dramatischer Ausweg im allerletzten Moment mit dem von Reinhard vorprogrammierten Scout-Schiff, also dem Probe-Skip. Wie heißt denn das auf Deutsch? Es bleibt mir mal bei Scout-Schiff, wir finden das noch. Scout-Schiff direkt in das schwarze Loch hinein, hindurch und darüber hinaus. Ewiges Leben? Fragezeichen. So, das war die Geschichte.
Tada.
Tada.
Sehr schön. Ja, stimmt, du kannst sehr schnell sprechen, hast du mal erwähnt.
Ich kann schnell sprechen, ja. Ja, es wurde ja auch dramatisch, da muss es dann schneller gehen. Das muss man, ja, dementsprechend auch präsentieren. So.
Ja, was ich auch spannend fand noch, was schwarze Löcher überhaupt sind. Mhm. Es ist ja nicht so wie hier in dem Film, dass man da durchfliegen kann und dann irgendwo anders landet. Da kommen wir nochmal ganz am Ende zu. Schwarze Löcher bestehen ja hauptsächlich aus Gravitation, nachdem sie zu einem schwarzen Loch geworden sind. Und was ich auch gelesen habe, Gravitation beeinflusst ja immer Raum und Zeit, sogar die Erde. Gravitation beeinflusst sie Zeit und Raum, aber dann habe ich gelesen, dass sie auch nur, dass man sich das vorstellen muss, wie eine Mulde in Zeit und Raum, so eine ganz kleine, was die kleine Erde hinterlässt. Aber beim schwarzen Loch ist das dann schon eher ein Loch in Zeit und Raum und beeinflusst das Ganze noch stärker. Und so ein schwarzes Loch ist ja auch nicht unendlich. Es ist ja auch irgendwann hört es ja auch auf, ein schwarzes Loch zu sein. Aber die Zeit ist für uns so unglaublich lang. Ich habe mal so ein Beispiel gelesen, da stand wenn man eine Sanduhr alle Millionen Jahre ein Korn durchfallen würde, dann würde man trotzdem noch Millionen von Sanduhren brauchen, um die Lebensdauer eines schwarzen Loches zu beschreiben.
Puh.
Da hat man so grob mal so, als wenn man immer nur sagt, das sind so und so viele Millionen oder Milliarden Jahre oder so. Ne? Also,
boah,
das ist wirklich der Hammer.
Ich versuche mir das jetzt wirklich gerade bildhaft vorzustellen. Mein Gehirn krempelt sich gerade um. Wahnsinn. Puh. Ja, das ist halt etwas, was wir hier im Film alles nicht haben. Die Physik, sagen wir mal, stimmt eigentlich hinten und vorne nicht in dem Film.
nicht nur auf
das schwarze Loch aus sonst. Alan Dean Foster, der den Roman zum Film geschrieben hat, hat sich da auch sehr darüber beschwert, dass die Physik in der Geschichte, in dem Film hinten und vorne nicht stimmt, hat da auch Beschwerden verfasst, die an die Produktion weitergeleitet, aber das schwarze Loch ist halt hier ein großer blauer Wirbel und ich finde, es sieht einfach so geil aus, dass für mich ein schwarzes Loch auch einfach irgendwie immer so aussieht und nicht so, wie ein schwarzes Loch tatsächlich aussieht, das finde ich dann...
So ist natürlich viel cooler.
Es ist viel cooler, das ist ein cooles schwarzes Loch, so will ich, dass das aussehen muss, so muss das spektakulär sein.
Stört mich auch nicht, dass es nicht wissenschaftlich korrekt ist. Nee. Und sie hatten ja tatsächlich einen für uns sehr bekannten Menschen engagiert als Wissenschaftsberater, der das Ganze so ein bisschen überwachen sollte. Und das war Harlan Ellison, der ja auch eine sehr bekannte Star Trek-Folge geschrieben hat, The City of the Age Forever. Age, ja. Aber der hat da nur einen halben Tag gearbeitet, weil er in der Kantine erzählt hat, dass er mit den Disney-Figuren einen Porno drehen möchte. Und er sagt bis heute, das war nur ein Gag, aber alle anderen haben das nicht so empfunden und es war auch der Sohn von Disney in der in der Kantine und der hat ihn noch am selben Tag gefeuert.
Oh, wie geil. Harlan Ellison wird uns übrigens, wenn alles läuft, wie es soll, in der nächsten Folge auch nochmal begegnen. Ach, oh. Schön.
Ja, ach, hat er ja cool. Jetzt Zeit.
Hat er jetzt Zeit. Hat nichts mehr zu tun. Meine Güte. Stimmt, das habe ich auch mal gehört. Das habe ich schon wieder total vergessen.
Das, man trifft nur bekannte Leute in diesem Film. Und er sollte ja auch noch eigentlich viel aufwendiger werden, weil sie eigentlich alles in Schwerelosigkeit drehen wollten, auch auf der Cygnus. Aber das wäre ja ein gigantischer Aufwand gewesen.
Ja, es wurde ja auch viel geändert. Vincent zum Beispiel, der Roboter, ist so eine kleine, drollige Kugelfigur. Das ist so ein Kugelroboter mit großen, drolligen Augen. Das war ursprünglich mal ein ganz anderer Roboter mit Gliedmaßen, mit Armen und Beinen. Der hatte eine ganz andere Form. Und der wurde dann auch angepasst, damit er drolliger aussieht, damit man Spielsachen verkaufen kann wahrscheinlich.
Star-Warsifiziert.
Mhm. Ja, tatsächlich.
Ja, ich habe es ja gekauft, ich habe es im Regal, ich weiß nicht, ob ich mir das andere gekauft habe. Ich habe Vincent, ich habe Maximilian und Bob bei mir im Regal stehen und ich finde die auch sehr schön.
Es sind es auch.
Weil sie auch sehr kultig sind.
Ja, absolut. Ich habe die auch als Kind geliebt. Ich fand das toll, wenn Vincent der Hut hochgeht. Wenn er sich erschreckt und ihm geht der Hut hoch. Das habe ich geliebt.
Wenn er böse guckt, ja.
Oh ja, der kann böse gucken. Der kann mit diesen Augen, die ja gar keine wirklichen Augen sind, sondern einfach nur Metallplatten und Metallflächen, dann kann der böse gucken, dann verändern sich seine Pupillen. Dann hat er mal runde, mal eckige.
Wenn er böse guckt, sind sie eckig und sonst sind sie rund.
Wenn sich sein Hut weiter nach unten zieht und der Kopf in diese Kugel reinsitzt, der ist wie so ein Huttopf obendrauf, dann kann der richtig grimmig gucken. Also der hat in diesem Gesicht, das eigentlich kein Gesicht ist, sondern so das rudimentärste Gesicht, hat der Mimik und Ausdruck. Okay, gesprochen von Roddy McDowall. Ich habe jetzt die deutschen Sprecher gerade nicht so im Kopf. Und das ist für mich total schwierig. Ich schaue ja wirklich Filme mittlerweile, wenn es irgendwie geht, wenn sie englisch sind, im Original. Einfach weil ich dieses Gefühl, das gibt mir mehr, wenn ich merke, die Originalstimmen, häufig sind die Dialoge anders oder interessanter. Und bei dem Film ist es wahnsinnig schwer, mich zu entscheiden. Schaue ich mir den in der Version an, die ich seit meiner Kindheit kenne, oder schaue ich ihn im Original an, weil ich beide großartig finde. Allein, dass Maximilian Schell sich auch auf Deutsch synchronisiert hat, tut mir gut, wenn ich mich dann wenigstens da nicht entscheiden muss, dass ich wenigstens seine Stimme hören kann. Das ist wie Peter Ustinov, der sich selbst in Das Böse unter der Sonne als Hercule Poirot synchronisiert hat. Das ist einfach dann die richtige Stimme. Aber hier ist es Roddy McDowall und den kenne ich jetzt seit dem Planet der Affen und auch aus Das Böse unter der Sonne und anderen Filmen einfach so gut, dass es mir so einen Spaß macht, diesen kleinen Roboter mit der Stimme von Roddy McDowall sprechen zu hören. Und ich kenne diese Stimme und ich finde den toll. Und ich finde den im Original, finde ich Vincent besser. Bob dagegen kann ich im Original nicht ertragen. Das ist, als
der spricht so ein bisschen Cowboy-artig oder sowas. Ich habe es
das ist, als ob Dolly Parton den gesprochen hätte. Das ist furchtbar. Nicht zum Aushalten. Der ist in Houston produziert worden und dann hat man sich den Gag gemacht, hat dem so eine Texas-Stimme gegeben. Das hat so ein Comedian hat den gesprochen und der hat diesen Kaugummi-Texas-Slang. Ich habe neulich die Folge von The Orville gesehen, in der Dolly Parton auf dem Holodeck, das heißt da anders, auftritt. Ich dachte, oh Gott, ihre Musik ja, aber die Frau sprechen zu hören, ich habe das selten bei englischen Akzenten und die Dialekten, dass es wirklich welche gibt, die wie Fingernagel auf der Tafelkreide klingen, aber dieser texanische Akzent von Dolly Parton, diese Sprechweise, die ganz schlimm, und das ist hier Bob spricht wie Dolly Parton, das geht nicht, das ist furchtbar.
Ja, ich kenne ihn eigentlich zu 95% nur auf Deutsch.
Und da hat er eine schöne Stimme.
Ja, die ist eigentlich völlig in Ordnung. Es wäre auch schön, wenn der Ton mal noch besser wäre, wenn sie das Ganze mal als Blu-ray rausbringen würden oder sogar in 4K-Version. Mhm. Das wäre ja mal fein. Es gibt ihn ja leider nur in DVD und im Streaming auf Disney oder Amazon gibt es ihn in HD immerhin schon. Aber wenn sie den mal so ein bisschen überarbeiten würden mit einem besseren Ton oder Bild, das wäre schon cool.
Wäre nicht schlecht, ja. Wäre wirklich schön. Ja, es ist auch ein großer Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Variante, einfach weil die deutsche Synchro sich auch sehr viele Freiheiten in der Übersetzung genommen hat. Und da sehr, sehr viele Sachen komplett anders übersetzt wurden. Da gibt's Beispiele, die sich wirklich widersprechen. Da ist diese eine Stelle, wenn sie zum Abendessen gehen und Dan und Charlie, Vincent sagen, hier, komm, du bleib mal weg, vergnüg dich hier lieber mit den anderen Robotern. Dann sagt Vincent irgendetwas, es gibt die drei Typen, the do's, don'ts and can'ts. Ich mache nicht und ich kann's nicht. Und auf Deutsch ist es fast komplett andersrum. Die Leute, die es besser wissen, besser können und...
Besser Wisser, besser Könner und ja.
Noch irgendwas. Komplett entstellter Sinn. Klingt irgendwie witzig, macht aber, wenn man das Original kennt, plötzlich keinen Sinn mehr. Und da gibt es noch so ein paar Stellen im Film.
Das war früher sehr viel extremer als heute. Mhm. Heute achten auch die Filmemacher schon immer darauf, dass die Synchronisation auch so ist, wie sie es gerne hätten. Dann wird es, glaube ich, schnell Ärger geben, wenn sie zu sehr dran rumbasteln wie damals.
Ja, ja, das stimmt natürlich.
Ich hatte gestern gerade wieder, wenn ich das mal kurz einsprechen darf, ein Beispiel. Ich habe gestern Abend Lifehouse geguckt. Ich weiß nicht, ob dir da was das auch mit Patrick Stewart unter anderem, da wo so Vampire in so einem Energievampire in so einem Schweif vom hellischen Kometen mit so einem gigantischen Schiff auf die Erde kommen. Ist ein toller Film.
Wie heißt der?
Life Force.
Life Force.
In Deutsch hat er noch den Untertitel Die dunkle Bedrohung. Und der ist ein sehr guter Film. Also der macht wirklich Spaß.
Okay.
Und der läuft jetzt gerade bei Amazon. Und dann dachte ich, könnte ich eigentlich mal wieder gucken. Und dann habe ich ihn tatsächlich mal auf Englisch geguckt. Und der hat auch eine unglaubliche gute Abspannmusik. Und ich dachte immer, schade, dass sie die nur im Abspann benutzen und nicht auch mal im Film oder als Anfangsmusik. Und jetzt gucke ich mir die englische Version, die fängt mit der Anfangsmusik an, das haben sie in Deutsch rausgeschnitten. Und auch zwischendurch, komischerweise, ist diese Musik in diesem Film, was in der deutschen Version nicht der Fall war. Ja. Und auch der ganze Film war irgendwie viel flüssiger und das machte viel mehr Sinn jetzt in der Original-Synchro als in der deutschen Version. Ich dachte, ich gucke einen ganz anderen Film.
Aha, faszinierend. Ja, siehst du, so kann es kommen. Was ich hier auch faszinierend finde, sind diese zwei Welten, die da aufeinander prallen. Wenn die Palomino unterwegs ist, dann sehen wir, das ist kein schickes Raumschiff, das ist so ein kleines Raumschiff, das eigentlich nur aus technisch besteht. Das ist nicht ästhetisch, da ist kein Schnickschnack, da gibt es keine Schwerkraft.
Zweckmäßig.
Es ist zweckmäßig. Am Anfang hören wir Vincents Stimme, der Daten vorliest und das ist alles sehr professionell. Erst als sie das schwarze Loch dann entdecken, dann wird ein bisschen rumphilosophiert. Aber das ist kein Raumschiff, in dem man auf große Abenteuerfahrt geht, sondern das ist ein Raumschiff, in dem man erforscht. Und wenn sie auf der Cygnus sind, dann begegnen sie Robotern. Ich meine, wir haben einen Roboter an Bord, der Palomino, aber es ist irgendwie, das ist nicht eine Welt, in der, das ist trotzdem keine Welt für Roboter. Da ist zwar ein Roboter, aber der hat, diese Welt ist anders. Und auf der Cygnus sind diese Wachroboter, mit denen man sich Laserduelle liefert, die sehen aus wie Menschen in Leder mit Helmen, die sehen so ein bisschen aus, die erinnern mich wie Sturmtruppen, nur in Rot und Schwarz und Lackleder. Allein, dass diese Roboter sich vergnügen, dass die einen Vergnügungsraum haben, wo die Laser mit Lasern auf Computerschirme schießen. Das sind Roboter, wozu müssen die sich vergnügen?
Ja, das war ein bisschen seltsam. Aber überhaupt diese Schießübungen, die sie da gemacht haben, ja, das haben sie ja auch in der Star Trek-Folge der Austauschoffizier fast genau gleich gemacht wie Picard und Riker Schießübungen gemacht haben. Das sah fast gleich aus.
Das stimmt,
vielleicht haben sie sich da ein bisschen inspirieren lassen.
Das ist gut möglich, ja. Aber es ist auch ganz eigenartig. Es wird an irgendeiner Stelle wird halt gesagt, da gibt es eine Diskussion über zwischen Harry und den anderen Leuten der Mannschaft, was Harry seltsam vorkam, dass die Roboter, die er da gesehen hat, diese mittelalterlich wirkenden Roboter, die aus der Crew bestehen, wie wir später erfahren, das sind eigentlich nur Leute in Kutten und Kapuzen, die so eine Plexiglas-Kugel vor dem Gesicht haben, durch die sie noch durchatmen können, aber kein Gesicht. Die wirken aber tatsächlich vom Körperbau her menschlich. Aber bis auf Maximilian wirken ja die anderen Roboter und Bob auch menschlich. Nur diese Kuttenträger-Roboter, die wirken eigentlich nicht menschlich, außer vom Körperbau her, weil die sich kaum bewegen, die haben keine Gestik, keine Mimik. Und Harry sagt, er hat das Gefühl gehabt, mit einer Person zu tun gehabt zu haben. Er hat das Gefühl gehabt, dass dieser Roboter irgendwie menschlich war. Der hätte gehumpelt und der hätte ein menschliches Gebaren gehabt. Und das fand ich, hatte der nie. Und dann sagt irgendjemand, ach komm, Harry, was soll das? Du kannst mir doch nicht weismachen, dass Reinhard seinen Robotern Gefühle einprogrammiert hätte. Und dann erlebst du aber Vincent und Bob und diese Wachsoldaten. Vincent, der sich mit dem Chef dieser Wachroboter ein Duell liefert, und der ärgert sich so sehr, dass er verliert, dass ihm die Sicherung durchbrennt. Da kannst du mir doch nicht einreden, dass die keine Gefühle haben.
Der ist ja auch so ein bisschen arrogant vorher, auf jeden Fall. Der ist ja nicht einfach gefühllos. Das ist, widerspricht sich alles so ein bisschen, was diese Centuries betrifft. Bei den anderen verstehe ich es ja noch, weil es ja wirklich Menschen sind. Aber da macht das wirklich keinen Sinn.
Ja, vor allem, weil die Menschenroboter, die humanoiden Roboter, tatsächlich sehr viel weniger Gefühle, also eigentlich überhaupt keine Gefühle zeigen. Als Reinhard später von dem Monitor zerquetscht wird, sitzen die einfach nur da. Entweder ein bisschen aus Bosheit, aber wahrscheinlich einfach eher, weil sie es überhaupt nicht registrieren, weil sie das nicht...
Nee, die sind... Denen ist so viel, die machen wirklich nur noch das, was sie wirklich machen müssen, und alles andere ist nicht mehr vorhanden.
Das sind Drohnen, das sind reine Drohnen. Also bei denen ist nichts Menschliches da, keine Emotion, kein gar nichts. Und ausgerechnet die sind es, die Harry dazu veranlassen, zu sagen, ja, das sind Menschen. Und Dan beobachtet eine Beerdigung, die mich so ein bisschen an die... Wächter der Zeit, Hüter der Zeit, diesen Zeichentrickfilm von René Landlou erinnert. Aber diese Wachroboter, die sind viel menschlicher in ihrem ganzen Gehabe.
Ja, und das stimmt.
Das irritiert niemanden.
Das ist mir nie aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, sind die eigentlichen Menschen wesentlich weniger menschlich. Nur diese Sachen, wenn es um die Geschichte geht, damit man so ein bisschen drauf kommen kann mit der Beerdigung und dem humpelnden Roboter und sowas, da hat man das so ein bisschen eingebaut, damit man denkt, huch, was ist denn da los?
Und das vermute ich halt, ist auch wieder die Star Wars-ifizierung. Das sind die Elemente, die Star Wars sind. Wir brauchen Sturmtruppen in Rot, die schlecht zielen und schlecht schießen können. Und wir brauchen irgendwas, was Spaß macht. Wir brauchen lustige Roboter, die drollige Sachen machen. Wir brauchen ein bisschen Spaß-Action. Die anderen, die humanoiden Roboter, das ist Tragik. Das sind tragische Kreaturen, die nicht in diese Spaßabenteuerkiste passen. Das sind wieder, die sind auch wieder auf Bord, auch an Bord der Cygnus sind wieder zwei Welten. Wie schon am Anfang gesagt, der Katastrophenfilm und der Star Wars Abenteuerfilm. Katastrophe kann man jetzt in dem Fall nicht so sagen, aber sagen wir mal, das Düstere. Der düstere Film und der lustige Abenteuerfilm.
So. Ja, Katastrophe schon, wenn alles um sie herum zusammenbricht mit den Meteoriten und sowas. Das sieht schon sehr nach.
Ja, aber ich meinte jetzt den Aspekt der humanoiden Roboter, die.
Ach so, ja.
Aber du weißt, was ich meine, ja.
Genau. Nee, aber ich glaube, ich mag das ja auch so wie bei Star Wars und so, aber trotzdem, wie gesagt, ich liebe diesen Film, aber wenn sie das weggelassen hätten, diese Actionmusik und nur die andere genommen hätten und das alles ein bisschen düsterer gemacht haben und die Action-Szenen ein bisschen runtergeschraubt hätten, wäre es, glaube ich, noch ein sehr viel besserer Film gewesen, wenn sie ihrer eigenen Linie treu geblieben wären und nicht versucht hätten, Star Wars so ein bisschen nachzumachen.
Ja, das stimmt. Es ist halt auch so, dass diese Schießereien nicht besonders überzeugend für mich wirken. Die Action, die da passiert, die wirkt so ein bisschen lahm, muss man sagen. Wenn da Vincent und Bob rumfliegen, sich so ein bisschen an wie die Händchen halten, das Gefühl, da muss mehr Pep sein. Da stehen die Wachroboter stehen auf diesem Steg. Das Ganze ist in so einer großen Röhre. Unsere Helden haben sich nach unten in die Röhre verzogen, wo sie in Deckung gehen können, und weiter vorne stehen auf einem Quersteg die Wachroboter einfach nebeneinander wie die Schießbudenfiguren und schießen. Und du kannst die auch einfach einen nach dem anderen abballern, weil die da stehen. Und ich sage, das ist, weißt du, wenn später dieser Riesenmeteor da durchwalzt und das total unrealistisch ist, weil eigentlich die ganze Luft entweichen müsste. Aber das sieht toll aus. Das sieht richtig gut aus. Das ist Dramatik. Das sind tolle Bilder. Da kriegst du was geboten, wenn sie zu dritt die Menschen auf dem Steg davonrennen, in Stolpern geraten, hinfallen und du siehst von hinten den Riesenmeteor auf sie zuwalzen und vorne nur den Schattenriss,
du siehst nur die Silhouetten, müssten sie schon längst verbrannt sein, aber ist völlig egal. Es sieht toll aus und das ist die Hauptsache.
Eben, die müssten verbrannt, erstickt und ins Weltall gesogen sein. Aber die können da noch lang rennen. Egal.
Die wären schon auf 10 verschiedene Arten zu Tode gekommen vorher. Auf
jeden Fall.
Einmal haben sie es ja versucht, so ein bisschen realistisch zu machen, als dieses Gewächshaus von einem Meteor oben aufgerissen wurde, dass es da drin alles gefriert und sie nach oben geblasen werden, wie man so sagt.
Stimmt, nicht
und
nicht gesaugt. Richtig.
Ja, und eigentlich würde das einem Knall geben und es würde alles rausfliegen. Aber da haben sie es immerhin so ein bisschen versucht. Aber nur an dieser Stelle kommt ein kleines Loch rein und sofort wird alles rausgeblasen. Aber woanders kommen gigantische Meteore rein oder sie fliegen komplett im Weltraum rum und da ist es wieder egal.
Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob die Meteore einfach durch ihre Hitze vielleicht das irgendwie isolieren, so ein Hitzeschirm. Es ist ja wie dieses Anti-Schwerkraftfeld, das Hans Reinhardt erschaffen hat, das die Cygnus schützt vor der Anziehungskraft des Schwarzen Lochs. Es scheint aber sich auch irgendwie nur auf Schwerkraft auszuwirken, weil die Palomino kann die Cygnus einfach rammen und kaputt machen und die Meteore, die da entlang kommen, können die Cygnus auch einfach rammen und kaputt machen. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Kann dieses Schiff nur der Schwerkraft des Schwarzen Loches trotzen oder müsste das nicht eigentlich auch dadurch Meteore abprallen lassen oder ist dieses Schwerkraftfeld schon beschädigt worden, weil die Palomino von innen gegen die Cygnus gekracht ist? Dass dieses Schiff, das da so sicher vor dem Schwarzen Loch ist, einfach so schnell kaputt gehen kann am Ende, das ist, finde ich, total irritierend. Das wirkt total fragil und zerbrechlich.
Ja, er hat 20 Jahre einfach nur Glück gehabt.
Ja.
Ja. Weil in der Zeit muss er... Kann doch nicht sein, dass jetzt zufällig alles nur in dieser Stunde passiert, wo die anderen da sind.
Eben, das Schwarze Loch muss ja unglaublich viel Materie eigentlich angezogen haben.
Es geht ja eigentlich ununterbrochen so und nicht nur die letzte halbe Stunde am Anfang. Aber dieser Film hat ja, um mal wieder auf die positiven Eigenschaften zu sprechen zu kommen, also die erste Hälfte, sogar etwas mehr noch, bevor die mit dem Kämpfen anfängt, wenn sie so langsam alles erforschen da und rausfinden, wo was ist oder bevor sie überhaupt Reinhardt treffen und so. Das ist unglaublich gut. Das ist ein Meisterwerk bis dahin. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich eben noch sagen wollte. auch als sie da oben in diesem Raum essen, als er sie zum Essen einlädt. Das erinnert mich so ein bisschen an die, an Captain Nemo
und an die
Nautilus, weil da alles so alt eingerichtet ist, auch mit alten Teppichen und Kronleuchtern und so.
Kronleuchter.
Und aber dann ist mir was an dem Raum aufgefallen, wo ich dachte, das ist. Die gehen da zur Seite raus, die Roboter, die Bericht erstatten, und auch die Gäste gehen ja irgendwann einer nach dem anderen weg, weil sie noch die Pelomino ist eigentlich gesponsert von der Kinderabteilung von der C&A, aber das ist was anderes.
Aber, oh ja, dieses Pferd, auf dem ich auch immer geritten bin, ja, Gott, ich kann mich erinnern.
Aber man sieht irgendwann auch diesen Raum, wo sie essen, von außen.
Mhm.
Und das ist ein so ein großes Fenster, wo sie sind. Und das ist ein Raum, der auf einem Gestänge auf der Cygnus ist. Und da ist kein Fahrstuhl dran. Und links und rechts ist auch nichts. Man kann nicht nach links und rechts rausgehen, da ist der Raum zu Ende.
Ja.
Und auch darunter ist nicht möglich, irgendwie dahin. Also eigentlich ist es nicht möglich, in diesen Raum zu kommen.
Ach,
es sieht total lustig aus. Aber dieser Raum selbst ist schon toll, wenn sie da noch einen kleinen Fahrstuhl angebaut hätten.
Das hätte irgendwie schon was gebracht. Aber überhaupt, die Cygnus ist ein tolles Schiff. Das ist wie ein einziges riesiges Gewächshaus, weil es gibt keine geschlossenen Wände. Es ist alles offen. Und wenn sie da durch diese Röhren fahren, auf diesen kleinen Transportschlitten, dann musste ich da an, ich glaube, das ist das Centre Pompidou in Paris denken. Ist das das Centre Pompidou? Das große Museum, das auch außen solche Röhren hatte. Ich hoffe, ich bringe da jetzt nichts durcheinander. Das ist lange her. Das war Klassenfahrt in Paris. Seitdem war ich da leider nicht mehr.
Paris letztes Jahr, aber da war ich nicht.
Das ist so ein, dieses Schiff ist so langgezogen mit diesen, also man hat einfach dieses Gefühl, dieses Schiff muss im Weltall gestartet sein und das wirkt,
ja, das kann nicht gestartet sein von der Erde oder so.
Ja, aber wenn das so stabil ist, dass es dem schwarzen Loch widersteht, dann muss es doch eigentlich tatsächlich der Schwerkraft eines Planeten auch wieder sich widersetzen können. Andererseits, vielleicht war es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so. Das wirkt wahnsinnig zerbrechlich, dieses Schiff. Und gleichzeitig so groß und ausladend und so langgezogen. Das hat so ein bisschen eine Form von einem Flugzeugträger oder eben auch von einem U-Boot. Deswegen muss ich da auch immer wieder an die 20.000 Meilen unter dem Meer denken, weil mich die Cygnus und auch so sehr an die Nautilus, auch aus die Disney-Nautilus durchaus auch, weil die ja nochmal ganz anders ist als Jules Verne, die in seinem Roman beschrieben hat, weil mich das so daran erinnert.
Ja, aber Disney ist ein bisschen gemütlicher.
Ja, das auch. Ja, auf jeden Fall. Aber halt auch.
Aber man kann ja auch im Schiff von der einen Seite zum anderen gucken, weil das so eine Gitterstruktur hat. Und vielleicht haben die das gemacht, damit die Leute sich nicht so beengt fühlen, wenn sie da wohnen. Aber was ich denn auch spannend fand, als sie die Quartiere der Mannschaft gesehen haben, das ist so ein gigantischer Flur.
Ja.
Und links und rechts sind ja die Quartiere. Wenn sie den Flur ein bisschen kleiner gemacht hätten, hätten die Leute viel bessere Quartiere gehabt.
Ja, die Quartiere sind gerade mal so lang wie die Betten. Die sind keine 2 Meter lang, diese Quartiere, aber dieser Flur ist unglaublich breit und leer. Natürlich ist er leer, weil die Besatzung irgendwie jetzt nicht mehr da ist. Obwohl, was machen die jetzt mit den humanoiden Robotern? Sind die irgendwie außer Dienst? Werden die in den Schrank gestellt?
Ja, weiß ich, vielleicht müssen sie auch immer zum Aufladen ins Hospital, wie sie das genannt haben. Aber wenn sie den Gang etwas kleiner gemacht hätten, so sah es natürlich cool aus, kleiner gemacht hätten, hätte jeder eine 2-Zimmer-Wohnung gehabt.
Ja, absolut. Habe ich mir auch gedacht. Aber wie Bob sagt, das, was das Wichtigste im Weltall, intelligentes Leben, bedeutet Hans Reinhardt gar nichts. Dementsprechend hat er auch für seine Crew. Er hat ein tolles, großes Quartier mit Kronleuchter und Ballsaal und allem und die haben die kleinen Kapüffchen und irgendwann meutern die natürlich, ist ja klar.
Kommen wir nochmal auf Hans Reinhardt von wegen Bösewicht überhaupt. Mhm. Eigentlich ist er ja nur wahnsinnig. Mhm. So ein wahnsinniges Genie, wie man so sagt. Und komplett von dem überzeugt, was er macht und alles andere ist eigentlich egal. Das ist gar nicht so böse, sondern nur
Er hat halt seine eigenen Moralvorstellungen, die nicht mehr mit der Moral, mit den Moralvorstellungen der Gesellschaft sich decken, weil er sich außerhalb der Gesellschaft sieht und durch seine sein Genie, seine Exzentrizität, sein exzentrisches Genie, seine Art driftet. Ist das dann wohl ein Abdriften in den Wahnsinn? Auch die Skrupellosigkeit und Rücksichtslosigkeit, die er an den Tag legt, wenn er mit menschlichem Leben umgeht, wenn er mit seiner eigenen Crew, die er einfach von wahrscheinlich von den Wachrobotern dann hat alle überwältigen lassen und die er dann lobotomisiert hat. Oder wenn er natürlich ist er 20 Jahre allein. Er sagt, er hat sich Gefährten geschaffen. Und dann sagt er, 20 Jahre, 20 Erdenjahre. Das könnte jetzt auch wieder so eine Sache wie diese Zeitverschiebung sein, diese Zeitrelativität. Aber natürlich macht ihn das dann noch sozial gestörter. Und soziale Konventionen, moralische, ethische Konventionen sind für ihn dann einfach nicht mehr das, was sie bei uns sind. Gemessen an unserer Gesellschaft, in der irdischer Moral aus der Zeit oder aus der Zeit, in der das spielt oder aus unserer Zeit, die wir das sehen oder der Film gedreht ist, ist er natürlich dann ein Schurke. Weil die Art, wie er mit Leben umgeht, macht ihn zum Bösewicht, macht ihn zum Verbrecher. Was, wenn man überlegt, was er mit seiner Crew gemacht hat, durchaus auch berechtigt ist.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber ihn tatsächlich einfach nur als Schurken hinzustellen, wäre zu einfach. Ihn aber nur als wahnsinnig hinzustellen, wäre auch wiederum zu einfach, weil selbst in dem Wahnsinn müsste irgendwo noch ein moralischer Kompass sein. Er ist einfach jenseits des eines Systems, nach dem man ihn messen kann.
Für das Ziel, was er hat, ist ihm halt jedes Mittel recht. Mhm. Und auch wenn er da über Leichen gehen muss, ist es für ihn wichtiger, das Ziel zu erreichen und auch überhaupt für alle. Wahrscheinlich denkt er auch, dass das richtig war, das zu machen, damit er sein Ziel erreichen kann, weil das wichtiger als alles andere ist. Und er hat ja auch keine Roboter gebaut, auch Maximilian nicht, der sprechen kann. Also er ist der Einzige in den 20 Jahren gewesen, der da sprechen kann, mal abgesehen von Bob, aber mit dem wird er sich nicht unterhalten haben.
Sehr wahrscheinlich nicht, nein.
Wahrscheinlich deswegen, weil er so eine beknackte Stimme hat.
Du bist unter meiner Würde. Ich habe mich das auch gefragt, ob Hans Reinhardt 20 Jahre lang einfach nur laut mit sich selbst gesprochen hat oder ob er einfach gar nichts gesagt hat. Das ist so ein bisschen wie die Crew der Palomino, die die ganze Zeit in der Schwerelosigkeit war, an Bord der Cygnus kommt und einfach losgeht, losmarschiert, ohne als ob der Muskelabbau nie stattgefunden hätte. Das ist ja bei Astronauten so, wenn die zu lange in der Schwerelosigkeit sind, dann haben die einen Abbau in der Muskelschwund und müssen erst wieder trainieren, um wieder normal gehen zu können. Vielleicht haben die einen Fitnessraum. In der Palomino.
Haben sie normale Astronauten haben auch Fitnessräume, weil eben, die sonst gar nicht mehr ihre fähig wären, auf der Erde zu leben. Genau. Aber da hast du schon recht, auch die sind ja ein paar Monate und wenn nicht Jahre unterwegs gewesen. Und das ist aber im Gegensatz zu vielen anderen Unstimmigkeiten eher eine Kleinigkeit.
Ist mir jetzt auch nur gerade, weil ich es irgendwo gelesen habe, aber habe ich da auch nochmal drauf geachtet. Aber Maximilian Schell. Der Roboter heißt Maximilian und
ja, da bekomme ich auch immer leicht durcheinander. Also ich sage auch oft Hans.
Hans Reinhardt. Mein Opa hieß Hans. So, aber das ist irgendwie keine gute Verbindung. Der muss eigentlich 20 Jahre lang die ganze Zeit laut mit sich selbst geredet haben. Der klingt nicht wie jemand, der 20 Jahre lang kein Wort gesagt hat. Seine Stimmbänder funktionieren. Aber wenn man ihm zuhört, merkt man, er ist immer etwas wirr. In solchen Momenten kommen plötzlich irgendwelche seltsamen Äußerungen. In Stressmomenten kommt sein Wahnsinn durch, wenn Maximilian Alex tötet. Dann sagt er, du hättest ihn nicht töten dürfen. Das war ein guter Mann. Und dann geht er zu Kate, schützen Sie mich vor Maximilian. Du hast so dieses Gefühl, Maximilian Schell hatte einfach Spaß. Der scheint auch improvisiert zu haben in seiner Rolle. Der hatte Spaß.
Das, was du gerade gesagt hast, war auch improvisiert. Mhm.
Der hatte Spaß, diesen Irren zu spielen und diese Sätze, die so keinen Sinn machen. Als er stirbt, sagt er im Englischen, ich glaube, all is light, alles Licht, vermeintliche Goethe-Zitat, Goethes letzte Worte. Auf Deutsch sagt er alles aus, was
ja
zwar irgendwie mehr Sinn macht, aber nicht so schön irre klingt.
Aus. Ja. Wer weiß, was er gemacht hat, als er alleine war. Ist er wahrscheinlich nackt singend durchs Schiff gelaufen.
Wahrscheinlich. Ja, warum trägt er Kleidung? Ich habe mich auch immer gefragt. Ja,
vielleicht hat er sich erst mal angezogen, als er die Pelomino kommen hat sehen.
Ja, es sagt ja auch, Bob sagt, Reinhard hat die Beleuchtung des Schiffs eigentlich nur eingeschaltet, damit die Pelomino nicht gegen die Cygnus knallt, damit das Schiff nicht beschädigt wird. Weil als sie ankommen an der Schwarze Loch sehen und feststellen, da ist etwas davor, ist das Schiff, ganze Schiff schwarz und dunkel. Und ich habe mich dann gefragt, lebt er die ganze Zeit in Dunkelheit oder hat er die Lichter ausgemacht, als er zum ersten Mal auf den Sensoren das fremde Raumschiff entdeckt hat, um nicht...
Das stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Ja.
Dass er vielleicht nur Licht an ist, wo er gerade ist. Oder brauchen genau. Die Roboter Licht? Oder laufen die überhaupt rum? Warum sind die überhaupt da? Gegen wen sollten die denn kämpfen?
Eben! Wozu braucht er diese Wachroboter? Die braucht er für nichts. Das ist so... Es ist genauso wie dass Charlie und Dan Handfeuerwaffen dabei haben. Wofür? Wogegen? Das wirkt nicht wie ein Star Wars Universum, wo man, oder auch nur ein Star Trek Universum, wo man alle naselang irgendwelchen feindlichen Außerirdischen über den Weg läuft, mit denen man sich rumballern muss. Und plötzlich sind da Wachroboter, die seit 20 Jahren was machen, wen beschützen, gegen wen kämpfen die humanoiden Roboter? Die wehren sich nicht mehr, auf die muss man nicht mehr aufpassen. Das sind nur noch Drohnen. Die Wachroboter, die fressen nur Energie und müssen sich selbst bespaßen, damit sie wahrscheinlich ist dieser Bespaßungsraum, dieser Freizeitraum für die Wachroboter dazu da, damit die sich nicht langweilen, damit die nicht meutern, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen.
Ja, die hätte er auch einfach abschalten können. Aber auch das mit der Pelomino, auch Vincent ist ja schwer bewaffnet eigentlich. Das ist so, als wenn sie auf die ISS Maschinengewehre mitnehmen müssen. Man weiß ja nie.
Ja, eben. Genau.
Ja, da war viele Unstimmigkeiten, aber jetzt kommen noch so ein paar. Wir dürfen nicht so lange über diesen Film sprechen, nachher mag ich den nicht mehr.
Wir machen uns den Film kaputt. Das darf natürlich auf gar keinen Fall niemals. Das darf nicht passieren. Deswegen werden wir ab dieser Stelle sofort aufhören. Wir hören jetzt auf und werden nie auch nur ein einziges Wort, nichts über diesen Film, natürlich Quatsch. Ihr hört den zweiten Teil unserer Besprechung dann hier auf Innervision in der Mediathek. Den findet ihr da ganz einfach und bis dahin hoffe ich, dass wir euch den Film bis jetzt noch nicht kaputt gemacht haben und vielleicht, falls doch, dass ihr uns trotzdem zuhört, weil aus Gründen. keine Ahnung. Nicht gerade meine brillanteste Abmoderation, gebe ich zu. Ab ins Schwarze Loch, Tunnel nach nirgendwo. Nirgendwo, irgendwo. Hinein. Hindurch, darüber hinaus. Ewiges Leben. Mm-hmm.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.